It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ich muss gerade sehr an mich halten, dass ich die Vorlage nicht aufgreife, die mir mein zu Rechten sitzender Kollege Frederik Kastberg gestern gemacht hat. Man macht ja keine Namenswitze. Und er hat gestern in der E-Mail, in der er die Themen rumgeschickt hat, einen schönen Namenswitz gebracht. Aber ich verkneife ihn mir und startet stattdessen ganz traditionell, ich werde ihn dir später vielleicht persönlich sagen, dass du jetzt nicht zu gespannt bist, aber begrüße stattdessen ganz klassisch im neuen Millern Talk Wilken Engelbracht, den kaufmännischen Geschäftsleiter des FC St. Pauli. Moin Wilken.
Herzlichen Dank, danke für die Einladung. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das jetzt so passend finden. Ja, ich meine, ich muss jetzt nur eine Stunde warten, bis ich die Auflösung bekomme, aber die sind wahrscheinlich groß gespannt, was das für ein großartiger Witz war.
Also, das,
ihr könnt ihn gerne eröffnen.
Ja? Das wäre dann
nicht persönlich.
An Freddy.
Großartig war er nicht, aber es hat mit Wilken und Engeln und
Göttern und Göttlichen.
So, es geht in die Richtung, ja. Also,
mach's mal, bring den Witz.
Ich hab Rupert das Skript geschickt und dich angekündigt als Wilken, der die Engel bringt. Also Wilken hat die Engel gebracht und ich das Podcast-Skript. Ja.
Das ist für Journalisten eigentlich ganz nett.
Ja, stößt auf ein müdes Lächeln.
Nehme ich dankend dagegen.
Müde drüber gelächelt habt ihr auch vergangenes Wochenende, als euch alle zum Klassenerhalt gratulieren wollten. Lässt du dir denn schon zum Klassenerhalt gratulieren?
Also wir wissen alle, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr klappt, natürlich gering ist. Trotzdem gibt es noch eine Restwahrscheinlichkeit, egal wie gering sie ist. Und ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist, und das ist eine Haltungsfrage, dass wir einfach jeden Spieltag, auch den letzten Spieltag, einfach ganz, ganz ernst nehmen und das seriös zu Ende bringen wollen. Und das ist auch der Respekt gegenüber allen anderen, für die es jetzt vielleicht noch um mehr geht als für uns. Und von daher, wir müssen ja nicht mehr lang geduldig sein, um die Glückwünsche entgegenzunehmen. Morgen ist der letzte Spieltag, von daher, die paar Stunden warten wir noch. Wir sind optimistisch. Aber wie gesagt, wir müssen das Spiel ernst nehmen und sauber zu Ende spielen.
In anderer Thematik kann man euch ja schon gratulieren, und zwar die Genossenschaft. Da habt ihr knapp 30 Millionen Euro eingenommen.
Korrekt.
Riesenerfolg. Wie kann man das Ganze kurz und prägnant nochmal einordnen?
Kurz und prägnant würde ich sagen, wir sind selbst positiv überrannt und überrascht worden. Weil ich glaube, es gibt in der Geschichte der fanfinanzierten Projekte nichts, was dem gleichkommt, dass fast 30 Millionen Euro über eine Genossenschaft eingesammelt wurde. Das ist einzigartig. Von daher sind wir unglaublich dankbar und einfach ja beeindruckt, was diese verrückten Fans aus unserem Umfeld da möglich gemacht haben. Und uns als Verein, wenn ich jetzt hier als kaufmännischer Geschäftsleiter sitze, und wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf, uns spart das Jahre der mühsamen Entschuldung und bringt uns einfach in kürzester Zeit wieder in einen Investitionsmodus und das macht uns einfach wahnsinnig stolz und dankbar.
Da wäre direkt die nächste Frage. Wir waren oben gerade auf der Dachterrasse. Da hast du vermisst den Blick aufs Millerntor-Stadion. Das war zu klein. Also ist logisch, die 30 Millionen werden einfach in den Ausbau des Stadions investiert, dass man es dann von der Abendblatt-Dachterrasse aussieht.
Das ist ein wunderschöner Plan. Ja, ihr könnt natürlich auch das Abendblatt ein bisschen, euer Headquarter ein bisschen höher bauen.
Auch, kommt auch keine schlechte
auf den
Idee.
Blick. Aber klar, ich meine, wir haben jetzt zumindest die Möglichkeiten, und das ist ja ganz frisch, wir haben ja gerade erst die Kampagne der Genossenschaft geschlossen, wir haben jetzt die Möglichkeiten, wieder viel früher konkret über Zukunftspläne nachzudenken. Und natürlich ist auch die Weiterentwicklung des Stadions unsere Verantwortung. Was das genau bedeutet, werden wir in den nächsten Monaten in Ruhe auch mit der Genossenschaft definieren. Aber sicherlich, das Stadion ist für den Zuspruch, den wir haben, einen Tacken zu klein, aber es ist eine Diskussion, und eine Planung, die braucht noch Zeit, aber sicherlich ist das was wir auch aktiv letztendlich angehen müssen, um auch diese Fragestellung letztendlich, gibt es vielleicht Möglichkeiten in Zukunft, mehr Menschen in dieses Stadion reinzubringen, auch aktiv zu diskutieren.
Du hast eben die Genossenschaft angesprochen und den Erfolg dieser Genossenschaft. Habt ihr schon mal evaluiert, welche Gründe da ausschlaggebend waren, dass es wirklich am Ende diesen Erfolg gebracht hat, den ihr euch auch erwünscht habt?
Also absolut. Wir haben natürlich vom ersten Tag an uns überlegt, was muss denn eigentlich passieren? Was brauchen wir für Voraussetzungen, um dieses Ziel zu erreichen? Weil diese 30 Millionen, die kamen ja aus einer Marktforschung heraus. Ne? Und wir kennen alle Marktforschung. Die können mal gut laufen, die können mal komplett daneben liegen. Und natürlich auch, das hat sich dann glücklicherweise auch mit dem gedeckt, was wir dann auch finanziell brauchen. Weil wir haben immer gesagt, die Genossenschaft soll eine Mehrheitsbeteiligung an der Stadiongesellschaft nachher realisieren können. Das war dann glücklicherweise auch ein Betrag, der auch aus der Marktforschung als möglich erschien, aber halt ein hohes Ziel. Und die Faktoren. Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Das eine ist einfach, dass diesen Menschen im Umfeld unseres Vereins, unseren Mitgliedern, unseren Fans, unseren Supportern, einfach dieser Verein so sehr am Herzen liegt, dass sie auch so aktiv mitgestalten wollen, dass auch die Zukunft ihnen so am Herzen liegt und dass sie auch ein Gefühl der Verantwortung dafür haben, dass wir einfach die Menschen und den Zuspruch haben, der sowas möglich macht. Ich glaube, ohne jetzt andere Vereine zu nennen, ich glaube, es gibt nicht viele Vereine, die diese Art von Unterstützung auch außerhalb letztendlich des Spieltags haben. Das ist das eine. Und das hat sich bewahrheitet, dass unsere Unterstützer das so ernst nehmen. Das andere ist, natürlich hat es auch geholfen, dass wir eine richtig gute Saison gespielt haben als Aufsteiger. Natürlich hilft das auch immer von der Stimmung, vom Zuspruch her. Aber ich glaube, ein Riesenlob auch an den Vorstand der Genossenschaft, die halt einfach ganz viel richtig gemacht haben. Und die auch, was die ganze Kampagne betrifft, die Art der Ansprache, die Transparenz, die Offenheit, auch die Emotionalität in der Ansprache, auch nie locker gelassen, wir hatten ja am Anfang einen riesen Peak. Und ich glaube, das ist oft bei Kampagnen. Dann geht es erstmal wieder runter, dann flacht es ein Stück weit ab. Es ist ja nie weggefallen, aber auf einem anderen Niveau. Und am Ende gab es nochmal einen Riesenpeak, weil auch da der Vorstand gesagt hat, wir geben nochmal alles am Ende mit viel kreativen Ideen, heizen wir die Kampagne nochmal an. Und dann kam natürlich am Ende dieses, jetzt machen wir wirklich dicht. Und da haben viele Menschen gemerkt, pass mal auf, ich möchte dabei sein, ich komme nochmal dazu. Dann gab es wieder einen Riesenpeak am Ende. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus Umfeld, aus Sport, aus dem, was der Verein und das Team daraus gemacht haben. Und wie gesagt, den tollen Fans, die sowas möglich gemacht haben. Natürlich, letzter Punkt, wir haben immer gesagt, wir brauchen was Einfaches, Emotionales. Diese Mehrheit am Stadion haben viele ganz leicht begriffen. Ihr gehört in Anführungsstrichen ein Teil von diesem Stadion. Ich kann das auch in Zukunft aktiv mitgestalten und auch finanziell mit meinem Beitrag unterstützen. Das ist, glaube ich, natürlich auch der richtige Angang, dass es auch greifbar ist für die Menschen.
Die von dir angesprochene Entschuldung, welchen Zeitrahmen habt ihr euch gesetzt?
Na, ich habe ja ganz am Anfang schon mal gesagt, wenn wir schuldenfrei werden wollen. Und vielleicht eine Sache vorweggeschickt, schuldenfrei ist erstmal an sich kein Wert. Ein gesundes Unternehmen, ein gesunder Verein kann auch ein gewisses Niveau von Schulden haben. Aber wenn wir einfach mal sagen, wir wären in der Lage, alle Verbindlichkeiten, die wir aus der alten Stadienfinanzierung noch haben und die wir natürlich aus der Corona-Zeit haben, wenn wir in der Lage wären, das letztendlich abzutragen aus eigener Kraft, dann bräuchten wir dafür, nehmen wir mal an, wir machen vernünftige, leichte Gewinne, Saison für Saison, das heißt also mindestens erste und zweite Liga. Wir wirtschaften letztendlich solide, dann bräuchten wir ungefähr 8-9 Jahre, um dahin zu kommen. Ne? Weil du kannst ja auch nicht alles, was du erwirtschaftest, immer in die Tilgung reinpacken, du musst ja auch andere Investitionen tätigen. Aber das wäre ungefähr der Zeitraum gewesen, so um die 8-9 Jahre. Und wir sind im Prinzip jetzt mit dem Ergebnis in der Lage, diese 8-9 Jahre einzusparen. Ne? Also fast, nicht ganz, aber fast ein Jahrzehnt. Und das heißt, wir können jetzt aktiv über Projekte, gerade in der Infrastruktur, nachdenken, die wir ansonsten vielleicht erst in 7, 8, 9 Jahren hätten machen können. Weil das ist ganz einfach. Wenn Banken halt gerade auf Fußballvereine gucken, Banken brauchen ja immer Sicherheiten. Ne? Wie bei jedem Hausbauer brauchen irgendeine Form von Sicherheit. Und Vereine haben natürlich, ich sag mal, ein Stück weit immer auch eingeschränkte Sicherheiten zu geben. Ne? Weil es einfach ein zyklisches Geschäft ist, weil man auch nicht jetzt große, was weiß ich, Fabriken und Maschinen da stehen hat und so weiter. Es gibt halt das Stadion, was natürlich auch eine Spezialimmobilie ist, hat Sicherheit, aber es ist nicht leicht. Und wenn man mit einer Verschuldung aus Corona herauskommt und dann neue Sachen machen möchte, dann hat man ja viele Sicherheiten natürlich auch schon abgegeben. Man hat ohnehin eingeschränkt Sicherheiten. Und das ist jetzt eine andere Situation. Ne? Das heißt, wir können jetzt aktiv Dinge vorantreiben, die wir vielleicht erst in 6, 7, 8, 9 Jahren hätten machen können. Und für uns als Verein ist das wahnsinnig wichtig, weil wir auch Themen haben, die wir natürlich, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, die wir auch aktiv weitergestalten müssen, weil auch der Wettbewerb nicht stehen geblieben ist und weil wir natürlich da auch, ich sag mal, Angebote für Spieler, Nachwuchsspieler, Profis, aber auch für unsere Zuschauer bieten müssen.
Was sind denn konkrete Themen, die ihr jetzt angehen wollt? Also du hast sie gerade angesprochen, vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen.
Also ganz konkret, ist ja auch ein Thema, was man immer wieder in den letzten Monaten auch in der Presse lesen konnte, ist natürlich der zukünftige Ausbau der Kollerstraße. Ne? Also Koller, für die den Begriff nicht sofort kennen, ist der Ort, an dem die Profis trainieren und auch die höheren Jugendmannschaften. Und die Infrastruktur dort ist halt nicht ausreichend für das, was wir haben wollen. Da geht es um die Schaffung weiterer Plätze, gerade auch Plätze, wie gesagt, im Jugendbereich, aber auch eine Anpassung der Infrastruktur, von der auch die erste Mannschaft profitieren können. Das ist das allererste wichtigste Thema. Wir wollen da auch ein Stück weit, ich sag mal, die höheren Jugendmannschaften ortsmäßig mehr an die Profis auch irgendwie ranbringen, dass es da auch einen stärkeren Austausch geben kann. Wir haben ja parallel den Brummerskamp, also der Bereich, wo auch die anderen NLZ-Mannschaften, also das Nachwuchsleistungszentrum trainieren. Auch da gibt es Investitionsstau. Da gibt es im Prinzip aktuell einen Kunstrasenplatz, der ganz dringend saniert werden muss. Da gibt es halt Räumlichkeiten. Ihr kennt die Orte, die dringend auch nochmal die ein oder andere Renovierung brauchen. So, das ist das dringendste, naheliegendste, an dem wir auch gerade ganz aktiv mit letztendlich Bauanträgen und so weiter arbeiten. Und jetzt sind wir aber in der Lage, nicht nur diese Planung zu haben, sondern auch über die Finanzierung zu sprechen. Das ist das Erste und Dringendste, was bei uns ansteht.
Es gibt ja die langfristigen Pläne infrastruktureller Art, die du alle angesprochen hast. Dann gibt es ja auch mal die kurzfristigen Fanhoffnungen. Mit dem Geld jetzt kann man nicht mal irgendwie 2-3 Millionen ins Sportliche abschieben, dass man sich 2 Mittelfeldspieler oder einen sehr teuren Stürmer kaufen kann. Ist das in irgendeiner Form geplant, dass ein gewisser Anteil direkt in den Sport fließt?
Also ich kann natürlich die Träume komplett verstehen und das Fernnetz in mir, sag ich mal, träumt wahrscheinlich nachts die gleichen Träume. Vielleicht es ist nicht schwarz-weiß. Also wir haben auf der einen Seite immer ganz klar gesagt, das Geld, was durch die Genossenschaft reinkommt, jetzt ist es sehr viel Geld geworden, das wird nicht in den Sportetat reingepackt. Das war immer das klare Versprechen. Und daran halten wir uns natürlich auch. Da haben wir ja auch und gerade auch der Vorstand der Genossenschaft auch eine Verantwortung, dass wir dieses Versprechen auch einlösen. Wir haben immer gesagt, es geht in die Entschuldung des Vereins, was im Umkehrschluss, habe ich ja gerade erläutert, natürlich in dann auch eine Investitionsfähigkeit direkt reinmündet. Das bedeutet aber auch, und das ist ja ein Vorteil auch für den Sport, nicht nur, dass der Sport natürlich von diesen Infrastrukturdingen, die ich gerade erwähnt habe, auch hoffentlich massiv von profitieren wird. Natürlich, deswegen ist es auch ein Effekt für den Sport. Aber wir haben ja aktuell und auch jetzt in den nächsten 2-3 Jahren wäre das der Fall gewesen, Tilgungsverpflichtung von ungefähr 6-7 Millionen Euro pro Jahr, weil wir einfach diese Darlehen, ne, Stadion, KfW und so weiter zurücktilgen müssen. Du kannst natürlich immer auch einen Teil versuchen zu refinanzieren, ne, dass es dann wieder ein bisschen in die Zukunft schiebst, aber da ist natürlich, du kannst nicht alles refinanzieren. Mit der Genossenschaft, wenn wir jetzt einen Großteil davon nehmen, um halt diese Tilgung wirklich zu ermöglichen, direkt abzulösen oder das Geld letztendlich liegen lassen, um dann in den Folgejahren ablösen zu können aus eigener Kraft. Das heißt ja auch, dass die berühmte Liquidität, das heißt also das Geld, was wir erwirtschaften, ne, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb, dass davon weniger, wenn wir, ich sag mal, solide, erfolgreich wirtschaften, dass davon von dieser Liquidität, die wir jedes Jahr freisetzen, weniger für diese Tilgung zur Verfügung stehen muss. Ne? Das heißt also im Umkehrschluss auch, dass wir uns überlegen können natürlich, was wir mit diesen Überschüssen dann in Zukunft vielleicht anderes machen. Und natürlich kann das auch mal bedeuten, dass wir, wenn ein wichtiger Transfer da steht, in der Lage sind, sowas besser zu finanzieren. Das, also von daher ist es nicht schwarz-weiß, aber von diesen knapp 30 Millionen fließt jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 5 in den Transfer rein. Indirekt hat das trotzdem für unseren Finanzspielraum positive Effekte, die natürlich auch bei sportlichen Themen helfen können und auch möglicherweise auch helfen sollen. Ne?
It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.
In der ersten Liga, ihr habt ungefähr 19 Millionen Euro jetzt in der TV-Geld-Tabelle mehr gemacht, habe ich gesehen. Wie investierst du das Geld oder wie wollt ihr das Geld in den nächsten Jahren, was ihr aus dem sportlichen Erfolg habt, in den Verein stecken?
Also den Sprung, den du erwähnt hast, das ist ja der Sprung, den wir im Prinzip in dieser Saison hatten, von dem TV-Geld-Niveau 2. Liga auf die 1. Liga. Ne? Das ist natürlich ein großer Sprung. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, wenn du einmal in der 1. Liga bist und dort bleibst, dann ist der nächste Sprung viel, viel kleiner. Ne? Also dieser große Sprung ist halt der Ligasprung. Und jetzt kämpfst du im Prinzip um, ich sag mal, TV Rankingplatz, wie wir das immer nennen, um TV-Rankingplatz. Ne? Und das sind natürlich viel kleinere Schritte als dieser Sprung zweite Liga in die erste Liga. Um euch ein Gefühl zu geben, wie gesagt, das TV-Geld ist ja alles ein bisschen komplizierter geworden in den letzten Jahren, weil es diese verschiedenen Töpfe gibt, aber der Haupttopf ist immer noch, wie erfolgreich war ich von der Tabellenplatzierung im Durchschnitt in den letzten 4 Jahren. Das wird dann gewichtet, ne? Der Tabellenendplatz der abgelaufenen Saison wird stärker gewichtet als der vor 5 Jahren. Aber vereinfacht gesagt ist es die sportliche Performance der letzten 5 Jahre, die am meisten ausschlaggebend ist dafür, wie viel Geld ich bekomme. Dann kann sich jeder schon überlegen, wenn ich diesen Schnitt der letzten 5 Jahre verbessern möchte, das geht halt einfach Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und wenn wir jetzt ein TV-Geldplatz in diesem 5-Jahres-Schnitt, der wie gesagt einen maßgeblichen Anteil an der TV-Geldverteilung hat, gut machen, dann ist es ungefähr, da macht ein so ein Tabellenplatz Verbesserung ungefähr 2 Millionen aus. 1,9, 2 Millionen ungefähr. Also ein viel kleinerer Schritt, wenn ich diesen einen Platz im TV-Ranking gut mache in der ersten Liga, als dieser Riesenschritt, den ich mache, ich komme von der zweiten in die ersten Liga rein. Ne? Jetzt ist aber die andere Frage, was muss ich denn eigentlich machen, um jetzt diesen einen TV-Tabellenplatz in der ersten Liga gut zu machen? Da stehen halt dann Mannschaften aktuell, gehen wir mal davon aus, Heidenheim bleibt jetzt irgendwie drin, ne? Wie Heidenheim und dann Werder Bremen und so weiter vor uns. Die natürlich, wisst ihr als Sportprofis alle, schon jetzt auch ein bisschen längere Erstliga-Historie haben als wir, zumindest in den letzten Jahren. Und die können wir nicht von heute auf morgen einholen, weil wir gerade frisch reingekommen sind. Das heißt, um diesen Schritt zu machen von ungefähr 2 Millionen, das kann im nächsten Jahr klappen, aber es kann auch mal 2 Saisons dauern, um die einzuholen. Hängt auch davon ab, steigen die auf, bleiben die drin und so weiter. Das, was jetzt an Schritten kommt, das ist mein Fazit, das wird jetzt langsamer sein als dieser große Schritt, den wir aus der zweiten Liga hatten. Ja? Das ist nicht unmöglich, aber man braucht jetzt ein bisschen mehr Geduld, um diese Schritte zu gehen.
Vergangenen Sommer gab es den Satz von Oke, wir sind Aufsteiger, jetzt wollen wir Bundesligist werden. Seid ihr in finanzieller Hinsicht demnächst ein Bundesligist?
Das ist natürlich eine Frage, wie definiere ich aus finanzieller Sicht, was ein Bundesligist ist? Mhm. Also reicht die Frage mal in ein Interview zurück?
Ja, ich fand, Oke hat es am vergangenen Wochenende im Sportstudio ganz, ganz gut begründet, dass es eigentlich eine Liga für sich gibt. Unten aktuell Bochum, Heidenheim, Kiel, St. Pauli. Und danach kommen dann die etwas gestandeneren Vereine. Wie schafft ihr es, dieses Delta zu den gestandeneren Vereinen zu schließen, dass ihr nicht mehr die Meisterschaft der kleinen Leute gewinnt?
Ich glaube, genau, was Oke damit meint, ist, es gibt diese sozusagen Etatgruppen sozusagen, wenn man sich die erste Liga anschaut. Die es natürlich zum Teil auch in der zweiten Liga gibt, aber da sind natürlich die Lücken dazwischen nicht so groß wie in der ersten Liga. Und wenn man jetzt überlegt, wo muss ich eigentlich hinkommen, um eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, auch von den sportlichen Möglichkeiten, diese Liga zu halten und halt nicht jedes Mal diesen Klassenkampf letztendlich zu bestreiten, dann, und ich glaube, das ist öfters auch mal Okes Aussage, dann habe ich im Prinzip so als zum nächsten Cluster habe ich so um die, wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Millionen Euro Etatdifferenz, so ungefähr. Keiner kennt ja so ganz genau 100% die Etatgrößen von den Konkurrenten, aber man hat ja so ein Gefühl dafür. Wahrscheinlich ist so das nächste Cluster und dann bist du dann wahrscheinlich bei Mainz und so weiter, dann also mindestens 20 Millionen wahrscheinlich Differenz. Und das ist natürlich eine Sache, die man nicht von heute auf morgen schließt. Die kannst du schließen wahrscheinlich, und ich habe es ja gerade schon gesagt, so ein TV-Platz, was das ungefähr wert ist und dass das nicht von heute auf morgen irgendwie 3 TV-Plätze sind. Du musst an verschiedensten Ecken richtig gute Arbeit machen und diese Lücke, diese ungefähr 20 Millionen, die musst du aus verschiedensten Bereichen schließen. Das ist sicherlich, ja, du musst im TV-Geld Stück für Stück steigen und der Vorteil ist ja auch in der ersten Liga, die TV-Geldplätze sind dann deutlich mehr wert, wenn ich den Sprung mache, als in der zweiten Liga. Steigen auch nochmal, desto höher ich komme. Es wird sicherlich auch im Sporttransfer letztendlich Überschüsse sein, aber aus dem wirtschaftlichen Bereich, wir wissen, wir haben noch Potenziale in der Vermarktung, wir wissen, wir haben noch Potenziale im Merchandising und wir haben gerade drüber gesprochen, klar, ne, machst du ein Stadion um so und so viel 1000 Menschen größer, ist das auch ein Effekt, der durchaus ein paar Millionen sind. Aber du wirst diese 20 Millionen, nehmen wir die jetzt mal einfach exemplarisch, aus verschiedenen Bereichen mit gemeinsamer Anstrengung schließen müssen. Aber es ist halt eine Aufgabe, die sich nicht über 1 oder 2 Saisons hinauszieht, sondern wahrscheinlich eher, redest du wahrscheinlich mindestens über, sag ich mal, 5 Saisons wahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber muss viel gut laufen, um das hinzukriegen.
Finde ich ganz witzig, den Vergleich zum Sportlichen, wo es ja auch durchaus so ist, ihr versucht jetzt nicht über einen sehr, sehr guten Stürmer zu kommen, sondern die Tore im Kollektiv zu erzielen. Das war ja auch mal so ein bisschen die Planung.
Das ist eine Kollektivleistung, um da hinzukommen. Das war es, glaube ich, bisher auch in diesem Verein immer, dass es eine Kollektivleistung war und es wird umso mehr eine bleiben, auch in der ersten Liga. Ne?
Du hast eben noch Vermarktungspotenziale angesprochen. Ihr werdet ja jetzt nicht anfangen, plötzlich jeden Eckball mit einem Sponsor zu präsentieren oder die letzte Viertelstunde wird präsentiert von Sponsor XY. Also ihr habt ja schon euch auch selbst gewisse Grenzen gesetzt. Wo sind denn die Potenziale, die man in der Vermarktung noch sieht?
Also vollkommen richtig. Wir werden gewisse Dinge, die naheliegend bei anderen Vereinen sind, nicht machen. Einfach aus unserer Überzeugung, dass der Spieltag auch einfach, wie wir ihn letztendlich zelebrieren, wie wir ihn leben, nicht an jeder Ecke komplett überkommerzialisiert sein soll. Trotzdem gibt es, und das ist ja deine Frage, gibt es noch Vermarktungspotenziale, die wir nicht voll ausgeschöpft haben. Also ihr kennt das auch, wir haben letztendlich eine Hierarchie an Sponsorings, an Partnern, und wir haben noch Vermarktungsinventar, wie wir das nennen, um auch nochmal ein paar große Pakete zu machen. Wir sind ein sehr stark ausvermarkteter Verein, aber es gibt trotzdem noch Restmöglichkeiten, große Pakete zusammenzuschnüren, die wir in den Verkauf aktuell geben. Es gibt aber auch Rechte, die wir noch gar nicht so richtig aktiv angegangen sind, die aber, ich glaube, nicht mit dem kollidieren, was wir letztendlich als Verein aus Vermarktungssicht irgendwie wollen und nicht wollen, die wir in Zukunft aktiv an den Markt geben werden. Beispielsweise die ganze Thematik Collar, die ich gesagt hatte, wenn wir die Collar jetzt ausbauen, wenn wir die Collar auch nochmal hochwertiger machen, ist auch da die Möglichkeit, wie wir an der Collar letztendlich die richtigen passenden Partner einbinden. Ja? Also das ganze Thema sowohl, ich meine nicht nur die Gebäude, aber auch das ganze Bildmaterial, was letztendlich auch im Zuge vom Trainingsbetrieb letztendlich entsteht. Ne? Man kennt das aus anderen Vereinen, die schon beispielsweise einen Trainingspartner haben, der halt das Trainingstrikot sponsert. Das ist bei uns nicht der Fall, weil Kongstar bei uns grundsätzlich auf dem Trainingstrikot drauf ist. Aber du produzierst trotzdem ja sehr, sehr viel Bewegtbildmaterial im ganzen Trainingsbetrieb. Ne? Die ganze Woche durch. Da sich intelligent zu überlegen, wie kann ich denn da eigentlich Partner einbinden, dieses ganze Thema. Das sind Rechte, ich glaube, die nirgendwo bei uns aufstoßen, aber die halt wirklich noch einen Wert bringen können. Und wenn wir halt sagen, wir wollen diese Lücke schließen und alle wollen ja auch die Chance haben, möglichst lange in der ersten Liga zu bleiben, dann müssen wir natürlich auch bei solchen Sachen auch eine gewisse, ich sag mal, sowohl Offenheit haben, als aber auch natürlich mit Hochdruck dran arbeiten, damit aus allen Bereichen auch diese Unterstützung kommt. Also das kurz umrissen, gibt verschiedene Bereiche. Ich habe jetzt digital gar nicht angesprochen, wir haben im digitalen Bereich noch viele Vermarktungsmöglichkeiten und auch dann richtig gutes Wachstum im digitalen Bereich. Und da ist deine Reichweite ja auch nicht limitiert, wie sie vielleicht auf der Trikotfläche ist oder wie sie bei der Anzahl der TV-Bannminuten ist. Also da bin ich beruhigt. Aber nochmal, Vermarktung wird nur ein Puzzlestück sein. Die wird diese Lücke nicht allein schließen können.
Merkt ihr bei der Vermarktung Auswirkungen der Wirtschaftslage national, aber auch der Weltwirtschaftslage, was ja mittlerweile alles sehr eng miteinander verflochten, was so die Akquise betrifft?
Glücklicherweise aktuell nicht, wobei sich niemand am Ende des Tages ja von solchen Sachen komplett freimachen kann. Es sind, glaube ich, zwei Effekte. Das eine ist, wir haben, und das ist natürlich auch die Stärke letztendlich Attraktivität dieses Vereins, gerade auch für Sponsoren und Partner, wir haben sehr lang laufende Verträge. Das sichert dich natürlich auch ab, auch wenn die Weltwirtschaft mal, ich sag mal, in einer schwierigen Phase ist. So, das ist der eine Vorteil. Das andere ist, wir haben trotzdem auch, wenn wir mit Unternehmen sprechen, haben wir nach wie vor einen starken Zuspruch, werden jetzt auch wieder neue Partnerschaften verkünden. Das heißt, wir sind, glaube ich, weniger abhängig vielleicht als andere Vereine, weil wir einfach als Marke so eine klare, starke Positionierung haben. Und deswegen ist das unser Vorteil momentan. Was natürlich, wenn jetzt wirklich, ich sag mal, solche Handelskriege nochmal ganz andere Ausmaße annehmen, irgendwann passiert, das müssen wir uns dann auch anschauen. Momentan sind wir da relativ entspannt.
Ihr habt auch einen sehr großen US-amerikanischen Sponsor, Levi's. Habt ihr da in der Vergangenheit gemerkt mit den Trumpschen Zöll, sein Launen, sag ich mal, dass es da so ein bisschen Nervosität gab auf der Seiten eures Sponsors, oder war das jetzt kein Thema? Weil das hat natürlich schon auch vielleicht Einfluss auf Budget, was man so in Sponsoring geben kann.
Also wir haben letztes Jahr mit Levi's glücklicherweise verlängern können. Aber natürlich ist Levi's als weltweit tätiges Textilunternehmen von sowas nicht komplett befreit, aber glücklicherweise, und das zeigt auch den Stellenwert dieser langjährigen Partnerschaft, haben sie letztes Jahr verlängert. Aber ich merke aus den Gesprächen, dass dort natürlich die Kollegen und Kolleginnen sich auch Gedanken darüber machen, was das bedeutet. Aber es ist halt leider, wie es ist mit Donald Trump. Es ist halt eine wilde Ankündigungs- und dann wieder zurückrudern Politik, die zu so viel Unsicherheit führt, dass, glaube ich, auch keiner weiß, wo das alles irgendwie hinführt. aktuell sind wir alle optimistisch, dass, ich sag mal, die wildesten Szenarien da nicht Realität werden. Aber man merkt natürlich schon, wenn man mit den Partnern spricht, dass das, auch das Gleiche gilt ja auch für jemand wie Smart, der im Automobilbereich ist, dass das natürlich zu Unsicherheiten führt. Bei uns, wie gesagt, glücklicherweise sind das alles Verträge, die entweder verlängert wurden oder lange noch laufen. Aber ja, man merkt natürlich diese Unsicherheit und die Verunsicherung.
Wegen, du hast beides erlebt. Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballverein und einem Wirtschaftsunternehmen?
Also ich glaube, die zwei Kernunterschiede sind, alles Organisationen, die Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen haben und die gucken müssen, dass sie, ich sag mal, vernünftig mit dem Geld umgehen und dass die Kunden gewinnen müssen und Organisationen letztendlich betreiben müssen. Also von daher gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Es gibt zwei Dinge, wo es große Unterschiede gibt. Das eine ist natürlich dieses Interesse aus ganz vielen einzelnen Menschen an dem, was man da macht. Ne? Was ihr natürlich auch tagtäglich erlebt und auch natürlich mitbefeuert, das ist komplett anders. Ne? Wer interessiert sich schon so für das, was vielleicht, keine Ahnung, irgendwie ein Stahlproduzent macht, außer vielleicht die Kunden und die Mitarbeitenden und die Anteilseigner. Das ist das eine und natürlich auch die unglaublich hohe Emotionalität, die natürlich auch im eigenen Team zu spüren ist. Ne? Also das ist halt klar, es ist nicht so, dass bei, ich sage jetzt mal, der Bayer AG jeder Mitarbeiter jeden Tag jetzt irgendwie vielleicht auf den Aktienkurs drauf starrt und das irgendwie die Stimmung beeinflusst. Aber im Fußballverein ist es halt natürlich so, ne? Weil es natürlich auch um die Sicherheit von Arbeitsplätzen geht. Und jeder natürlich weiß, ich bin lieber in der ersten als in der zweiten Liga. Und wenn ich in der zweiten Liga bin, ist die dritte Liga wieder nur eine Liga entfernt. Und diese Emotionalität, im Positiven, wie aber auch natürlich, wenn es mal Ängste irgendwie mit sich bringt, die ist natürlich grundsätzlich anders. Also das äußere Interesse und diese Emotionalität, die auch reinschlägt. Aber ich meine, deswegen glaube ich, machen wir diesen Job auch, weil es halt einfach ein Job ist, der auch natürlich Begeisterung mit sich bringt und uns auch so ein Team natürlich nicht nur auf dem Rasen, aber auch in der Geschäftsstelle komplett im positiven Sinne zusammenschweißen kann.
Du sprichst die Emotionalität an. Jetzt spielt der FC St. Pauli am Wochenende gegen den VfR Bochum, dein Ex-Verein. Die Bochumer sind jetzt abgestiegen. Es war absehbar, aber sie haben bis zum Ende gekämpft, muss man sagen. Wie hast du den Abstieg des VfR Bochum erlebt als Ex-Bochumer?
Also ich hätte mir andere Konstellationen lieber gewünscht, das ist vollkommen klar. Jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, meine Ahnung war von vornherein, es wird entweder, ich sag mal, es ist sehr wahrscheinlich, dass es Bochum oder uns erwischt oder Kiel, weil es nur einfach von den Etatgrößen her und so weiter das Wahrscheinlichste war. Deswegen wusste ich, dass so eine Konstellation kommt. Mein Horrorszenario war immer der letzte Spieltag und es geht für beide um die Existenz. Ich bin froh, dass das so nicht gekommen ist. Natürlich finde ich es natürlich schade, weil der VfL Bochum einfach in diese erste Liga, dieser ersten Liga einfach nochmal eine ganz andere Facette beifügt. Die Fans lieben es, auch nach Bochum zu kommen. Der Verein hat sich auch wirklich grandios in den letzten 4 Jahren, auch wenn es immer um die Existenz oft am Ende ging, geschlagen. Es ist traurig, dass er es nicht schafft. Auf der anderen Seite, klar, aus St. Pauli-Sicht war es klar, dass es einen erwischen kann. Und es war auch ein bisschen beim VfL Bochum. Und deswegen ist vielleicht auch, was ja für viele auch ein bisschen überraschend war, dass die Stimmung jetzt am letzten Spieltag in Bochum, was man da so aus den Medien wahrgenommen hat, ja eine sehr, sehr positive und nach vorne schauende war. Und da ist gar nicht irgendwie die Mannschaft oder der Verein verflucht worden. Es hat sich natürlich die ganze Saison auch angekündigt. Es gab, glaube ich, dieser ganze Saisonstart, ein Großteil auf dem letzten Platz. Da ist natürlich das auch ein Stück weit eingesickert, dass diese Wahrscheinlichkeit letztendlich, dass es vielleicht eine erste Liga diese Saison auf Raten sein wird. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass die Erwartungshaltung am Ende dann auch einfach eine andere war und dann nicht in so eine negative Emotion umgeschlagen ist. Ich weiß aber, dass der VfL Bochum es geschafft hat, in den 4 Jahren sich größtenteils oder ich glaube sogar ganz, ich kenne die Zahlen jetzt auch nicht, im Detail zu entschulden und sie natürlich jetzt auch vom TV-Geld her in der zweiten Liga eine richtig gute Startposition haben. Das heißt, sie hatten, glaube ich, selten eine finanziell so solide Ausgangssituation, um wieder anzugreifen. Aber nicht meine Aufgabe, das sportlich zu bewerten, aber das sagen sie ja auch selbst, sie werden einen ziemlich großen Kaderumbruch haben und das ist natürlich immer auch eine riesen Herausforderung, wenn man runterkommt, dann ist endlich so ein Kader sehr stark neu aufzustellen. Ich drücke Ihnen die Daumen, aber wie gesagt, ich bin froh, dass es jetzt zumindest aus unserer Sicht kein ganz dramatischer letzter Spieltag wird.
Aber es hilft vielleicht, wenn man schon vorher weiß, dass mit dem Trainer Dieter Hecking zumindest diese Konstante in der nächsten Saison auch noch bleibt und vielleicht auch als erfahrener Trainer genau das Richtige ist für so einen Wiederaufstieg.
Klar, Sie haben die Situation, dass Sie jetzt einen Sportdirektor haben oder Sportgeschäftsführer heißt es ja dort, der ganz frisch dabei ist, der natürlich den Verein auch erstmal nochmal sicherlich irgendwie besser kennenlernen muss und dann einen Trainer zu haben, der ist schon natürlich eine gewisse Konstante auf sportlicher Ebene jetzt für diesen Saisonumbruch letztendlich mit sich bringt, das wird hoffentlich helfen.
Inwiefern ist es denn, also wir sind glaube ich weggekommen von diesem Folklore St. Pauli, wir wollen nur spielen und letzten Endes, ob wir verlieren, gewinnen, ist nicht ganz so wichtig. Ich glaube, die meisten haben mittlerweile auch verstanden, dass es notwendig ist, um hoch zu spielen, um dann auch andere Botschaften und Werte zu transportieren, dass auch ein gewisses finanzielles Invest dazu bedingungslos ist. Inwiefern nimmst du vielleicht auch verglichen zu deinen vorherigen Stationen trotzdem auf deiner Position so ein gewisses Spannungsfeld noch wahr im Verein oder ist es eigentlich gar nicht mehr existent?
Also wenn wir jetzt ganz wilde Sachen machen würden, dann wäre das, glaube ich, ganz schnell wieder existent. Mhm. Und es ist auch nach wie vor so und es ist auch richtig so, wenn wir jetzt ganz neue, und ich benutze das bewusst den Begriff werbliche letztendlich Konzepte und Ideen haben, auch das, was ich vorhin anskizziert hatte, mhm. wir gehen damit immer, bevor es dann letztendlich dann am Ende des Tages auch an den Markt geht, nicht nur ins Präsidium rein, sondern auch oft letztendlich in die dementsprechende Fangremien, um denen auch zu zeigen, pass mal auf, gerade wenn es Dinge sind, die im Stadion stattfinden würden, ne, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, was am Bandenkonzept ändern würden, da führen wir immer vor bei diesem Thema. Ich glaube, es ist dann aber, solange ich da bin, kein, in Anführungsstrichen, Spannungsverhältnis, weil wir halt immer bei den Sachen dann auch vorfühlen und wirklich versuchen, auch die Beteiligten mitzunehmen. Aber es ist vollkommen klar, dass wir den Stadionnamen letztendlich, auch wir den Stadionnamen aktuell nicht zur Disposition stellen, dass das so bleibt. Und wir haben, glaube ich, dieser Verein hat ein gutes Gefühl dafür, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber ich glaube auch, wir haben auch ein Umfeld von den Fans, die natürlich, und das hast du ja gerade erwähnt, auch wissen, dass es gewisse Notwendigkeiten und auch Zwänge im Profifußball gibt. Und dass wir, solange wir den Bogen nicht überspannen, haben wir da, glaube ich, auch die Unterstützung, dass wir trotzdem gewisse Dinge vielleicht weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, das ist mal die richtige Balance bei uns, ne, die ganz, ganz wichtig ist. Aber, das habe ich ja auch oft gesagt, das ist jetzt nicht die Strategie, die dahinter steckt, aber eine Klarheit letztendlich in der Kommunikation, in der Haltung, bei den Werten, auch wie wir St. Pauli außen letztendlich darstellen und positionieren, da hilft der Verzicht an der einen oder anderen Stelle bei dieser Klarheit auch einfach, dass man Partner findet, die vielleicht zu anderen Vereinen nicht gehen würden, die auch langfristige Verträge machen, die uns vielleicht auch dann anders bewerten als andere Vereine. Also von daher ist das eigentlich kein Nullsummspiel, wenn man es richtig macht. Ne?
Würde ich komplett zustimmen. Also es wäre jetzt auch meine Vermutung, ohne dass ich jetzt das wissenschaftlich nachrecherchiert habe. Trotzdem könnte man sicherlich argumentieren, kleinere Vereine, Bochum, St. Pauli, Heidenheim, Kiel, die haben ja eigentlich jede Million nötig, die sie irgendwo kriegen können, weil es eben ein gravierendes Ungleichgewicht in der Liga gibt. Auch da greife ich nochmal zurück auf den Sportstudio-Auftritt von Oke, der auch angesprochen hat, so das, was in internationalen Töpfen reinkommt, siehe Club-WM, was Bayern und Dortmund jetzt nochmal holen, das steht ja in gar keinem Verhältnis und er hat das Wort Regulierung benutzt, dass man den Markt irgendwie regulieren müsste. Inwiefern ist das überhaupt realistisch, ein so offenes System wie den europäischen Fußball, den Weltfußball, dann zu regulieren, was Kadergrößen betrifft oder was auch Gehaltsobergrenzen angeht?
Also ein ganz spannendes Thema und du hast ja die richtige Ergänzung gemacht, dieses offene System, dieses europäische System. Wenn du nur in einem Franchise wärst, die NFL oder die NBA in Amerika, die können das alles schön unter sich machen, aber wir sind halt ein offenes System. Ne? Und das ist eigentlich das Interessante, wenn man mit anderen Vereinen dann spricht, wir sprechen ja immer auch mit den Vereinen, am jeweiligen Spieltag treffen uns dann oft auch mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Vereinen. Und du hörst eigentlich immer die gleichen, ich sag mal, das gleiche Klagelied, bloß dann halt immer sozusagen in Bezug auf eine andere Konkurrenzgruppe. Mhm. Das heißt, auch wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, mit Top-5-Verein sprichst aus der Bundesliga, die klagen dann halt drüber über die Kadergrößen und die Etatgrößen von, der Premier League und so weiter. Und dass man da was machen müsste. Dass das natürlich genauso auch nach unten übertragbar ist in der Bundesliga, das wird dann vielleicht manchmal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber ist eigentlich ganz interessant. Alle sehen eigentlich dieses Problem, außer vielleicht die irgendwelchen, Staatsfonds aus diversen Regionen dieser Welt betreffen, weil die sagen, was kostet die Welt? Und die treiben das natürlich dann auch bis auf die Spitze. Deswegen, also intellektuell durchdringen die das alle. Die Frage ist halt, möchte ich die Regulierung an der Stelle haben, wo es mir was bringt, aber nicht da, wo es mir vielleicht in Anführungsstrichen schadet. Und das ist halt genau dieses Paradoxe. Und da legen wir natürlich bewusst immer auch den Finger in die Wunde und sagen, pass mal auf, wir müssen auch in der Bundesliga über solche Sachen sprechen. Und ich will es mal so rum sagen. Es ist wahnsinnig schwer. Und es betrifft ja dann, wie gesagt, nicht nur den einen Verband, sondern verschiedene Verbände. Aber wir dürfen nicht aufhören, und das ist ja auch Okes Aufgabe natürlich, auch in den jeweiligen dann auch Fußballgremien, da immer wieder dran zu arbeiten. Und ich hoffe, der stete Tropfen höhlt da den Stein. Und ich sag mal, ein paar Dinge, wie beispielsweise dieses ganze Thema Multi-Club Ownership, dass du halt die Situation hast, dass faktisch ja, was heißt das denn am Ende des Tages, wenn natürlich ein Investor verschiedene Vereine in verschiedenen Ligen hat, hat er ja faktisch einen ganz anderen Kader, eine ganz andere Kadergröße, weil der in der Lage ist, auch mal eben, sage ich mal, seine Spieler, die er dann irgendwo in Frankreich parkt, in der Winterpause, wenn er sieht, er braucht was, dann wieder zack rüberzuziehen und so weiter. Die nehmen ja da auch Spieler dadurch vom Markt, weil dann auch einfach die gewisse Vorgriffe haben und sagen, pass mal auf die Leihe kann ich gerade verzichten, weil ich vielleicht andere Interessen habe. Das hat ja so viele Implikationen. Und das ist ja nur ein Faktor. Und natürlich die ganze Frage, und vielleicht muss man das regulieren, weil man vielleicht es nicht schaffen wird, irgendwie bei dieser ganzen Thematik letztendlich Etathöhe vielleicht wirklich ein Salary Cap, also so eine Gehaltsgrenze einzuziehen. Aber es gibt verschiedene Bausteine und wir dürfen nicht letztendlich nachlassen und müde werden, auch wenn es schwer ist, an diesen ganzen Themen zu arbeiten. Weil am Ende des Tages, wenn man das weiterdenkt, es läuft immer weiter und weiter und weiter, dann geht der Fußball irgendwann kaputt. Da bin ich ganz sicher. Dann wird es irgendwann, irgendwie aktuell ist es noch interessant. Und natürlich, wenn ich 5 Staatsfonds habe in der Premier League, dann habe ich zumindest 5 Vereine, die da oben irgendwie eine gewisse Spannung erzeugen. Aber am Ende des Tages wird es irgendwann dazu führen, dass es in anderen Ligen einfach zu Verwerfungen führt, die wir zum Teil ja schon sehen. Von daher, aber nochmal, ne? Die meisten leiden darunter, müssen einfach gucken, dass wir uns zusammenraufen und sagen, wir lösen es irgendwie gemeinsam, aber dann auch, wie gesagt, in beide Richtungen der Liga.
Dass eine große Regulierung kommt, ist natürlich unrealistisch, aber siehst du konkrete kleinere Stellschrauben, an denen man wirklich drehen kann, um jetzt minimale Effekte wenigstens hervorzurufen?
Ja, wir hatten ja die Diskussion jetzt gerade, und das war ja auch in der Presse im Jahreswechsel, Ende letzten Jahres, als es um die Verteilung auch der internationalen Gelder der DFL geht. Also da geht es jetzt, wie gesagt, nicht um Champions League Antrittsgelder, sondern diese ganze Frage, die DFL erlöst ja 174 Millionen Euro pro Jahr ungefähr für die Rechte der Bundesliga und zweiten Liga, die sie dann halt im Ausland verkauft. Ne? Also originäre DFL-Gelder. Und da ging es halt genau um diese Frage, wie werden eigentlich in Zukunft diese 174 Millionen verteilt? Weil aktuell ist die Verteilung so, dass da auch ungefähr, müsst es nochmal anschauen, lass es mal 75-80% sein von diesen Geldern an die 5 Bestplatzierten, also da geht es ja auch um internationale Platzierungen und sportlichen Erfolg, an diese 5 Vereine fließen. Also ungefähr 80% von diesen 174. Gleichzeitig passiert ja genau das, was wir alle sehen und auch in der Presse lesen. Gibt es eine Club-WM, wo es plötzlich Antrittsgelder gibt von über 20 Millionen, das sind nur die Antrittsgelder für die deutschen Vereine. Dann wird der Champions League im Gesamttopf jetzt aktuell in der Saison um die 60 Millionen erhöht und so weiter. Das heißt, in diesem System oben fließt immer mehr Geld rein, wo wir genau das versucht hatten. Deine Frage, Stellschraube, lass uns doch mal wenigstens über diese 174 anders sprechen. Aber wir haben trotzdem gesehen, wie schwierig diese Diskussion war. Jetzt ist ein bisschen mehr auch durch Okes letztendlich Einsatz bei diesen ganzen Diskussionen im DFL-Präsidium, ein bisschen mehr dann auch an die Vereine auf den unteren Tabellenplätzen geflossen, aber es war wirklich nur ein bisschen mehr. Aber auch da gilt, wir dürfen diese Diskussion nicht beenden, wir müssen immer weitermachen, aber es ist mühsam, mühsam, mühsam. Und die ganzen Thematiken, die wir gerade angesprochen hatten, da müssen wir dran arbeiten. Also gerade dieses ganze Thema Kadergröße und so weiter, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, um auch den Transfermarkt zum Teil halt, wie gesagt, nicht zu behindern.
Ja, ihr werdet sicherlich weiter, wie du sagst, den Finger in die Wunde legen. Wo siehst du denn die größten finanziellen Herausforderungen jetzt für St. Pauli in den nächsten Jahren?
Also glücklicherweise, Stichwort Genossenschaft und nochmal der Dank, der kann nicht oft genug ausgesprochen werden an alle Beteiligten und alle, die auch Mitglied geworden sind. Glücklicherweise sind wir jetzt ein gutes Stück entspannter, was, wie ich als Kaufmann sage, die Bilanz betrifft. Aber wir haben es ja vorhin gesagt, dieses Schließen letztendlich dieser Lücke, das ist unsere größte Aufgabe. Und es ist ja auch keine Raketenwissenschaft. Wie ich vorhin sagte, wir müssen aus verschiedensten letztendlich Aktivitäten und Anstrengungen diese Lücke irgendwie schließen. Und es ist vollkommen klar, wir werden auch in nächster Zeit drum kämpfen, diese Klasse zu halten. Und wir werden diese Lücke natürlich viel schneller schließen, wenn wir kontinuierlich in der ersten Liga sind, auch wenn das eine riesige Anstrengung ist. Aber am Ende des Tages geht es auch immer wieder drum. Es ist zwar so eine blöde Floskel, aber wir müssen halt mit einem Euro, gerade auch im sportlichen Bereich, schlauer umgehen als vielleicht andere. Und deswegen beneide ich auch nicht immer den Andreas, meinen Kollegen, der die große Aufgabe hat, aber er hat ja gezeigt, dass er das richtig, richtig gut kann. Ich meine, wenn man sich die Tabellenplatzierung, seitdem er da ist, anschaut, da sieht man einfach eine Entwicklung. Und das ist halt so brutal wichtig im Sport, dass du Leute hast, die einfach eine kontinuierliche Entwicklung hinkriegen. Du wirst immer mal eine Delle haben, ist vollkommen normal, aber wo du einfach siehst, das sind Menschen, die das systematisch betreiben. Und dann, wenn wir runtergehen, was immer mal passieren kann, dann hat man auch eine Chance, wieder hochzugehen. Und wir müssen das irgendwie hinkriegen und da die Ruhe bewahren und gemeinsam diese Anstrengungen haben. Weil wir werden nicht, wie gesagt, es gibt nicht diese Silver, diese Magic Bullet. Wir werden ja nicht morgen hingehen und sagen, und ach, hurra, jetzt gibt's dann doch nochmal den großen Gönner oder sowas. Es wird bei uns ehrliche, harte Arbeit sein. Aber, und das ist ganz wichtig, mit einem Verein, der so viel Substanz hat, auf den verschiedensten Ebenen, aber auch gerade mit dem, was er ausstrahlt, dass wir halt da im positiven Sinne einen Wettbewerbsvorteil auch gegenüber Konkurrenten haben und die müssen wir halt sinnvoll nutzen.
Wie viele Euros bekommt denn Andreas Bornemann im Sommer von dir?
Die Frage werden wir jetzt natürlich sehr intensiv auch diskutieren. Ganz im Ernst, wir wissen ja jetzt erst, dass wir in der Liga sind, ja, seit ein paar Tagen. Und es passieren noch ein paar ganz spannende Sachen, weil dieses ganze Thema TV-Ranking, es ist ganz im Ernst, ich könnte es euch nicht mal jetzt vorrechnen, es gibt so viele Konstellationen, ja, gerade auch in der zweiten Liga, wer jetzt da hochkommt. Weil kommt Köln hoch, überholen die uns zum Beispiel im TV-Ranking. Gehen andere runter, das kann ja selbst noch Hoffenheim. Kann ja selbst noch Hoffenheim erwischen. In der Relegation, ne? Heidenheim ist gerade im TV-Ranking vor uns. Wir wissen, dass der HSV hochkommt und so weiter und so fort. Aber viele Dinge wissen wir noch gar nicht. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Tagen, wenn sich das Bild letztendlich klärt, uns hinsetzen und das rechnen. Wir haben natürlich schon eine Erstliga-Planung, aber die hat gewisse Annahmen, die jetzt erst finalisiert werden. Und dann weiß Andreas, was er bekommt. Ich kann sagen, also natürlich, er wird... Das ist ja vollkommen klar, er wird mehr kriegen als in der letzten Saison. Wie viel es mehr ist, werden wir uns dann anschauen. Aber, und ich habe ja auch, wie gesagt, im Sport auch schon andere letztendlich Erfahrungen gesammelt. Der Andreas ist jemand, und es ist für mich auch als Kaufmann sehr schön zu sehen, der gibt Geld dann aus, wenn er dafür was bekommt. Und das ist halt nicht wie jemand, es gibt ja auch diejenigen, die sagen, ich habe jetzt den Etat, ich hau den jetzt raus. Und deswegen wissen wir auch, dass wir da das Geld, ich sag mal, sehr sinnvoll investiert bekommen und wir werden einfach gucken, dass wir im positiven Sinne an unser Limit rangehen, aber das Limit auch nicht irgendwie überstrapazieren.
Gibst du der Mannschaft dann manchmal noch, wenn es noch abschließend das Spiel am Wochenende geht, wenn jetzt ja, ne, na klar, Spieler, Sportler wollen immer gewinnen, aber vielleicht der ganz große Druck ist raus, kannst du doch nochmal einwirken und sagen, ja, wir brauchen jeden Punkt für die TV-Geldtabelle, damit wir nächstes Jahr vielleicht noch einen besseren Stürmer kaufen können?
Also ich glaube, wenn du eine Mannschaft hast, wo du das irgendwie nochmal mit irgendwie ein bisschen Schein auf den Tisch irgendwie bewirken musst, dann hast du ein Grundproblem, weil dann merkst du das Problem schon vorher in der Saison. Da gibt's verschiedene, ich glaube, es gibt im Fußball, und ich habe jetzt auch nicht 40 Vereine erlebt, ich habe jetzt zwei Vereine erlebt, ich glaube, da gibt's verschiedene Philosophien. Ich glaube, wir haben nicht diese Philosophie, dieses irgendwie, ich muss nochmal mit dem Geldkoffer in die Kabine gehen, um irgendwie was zu erzielen, sondern eher die Philosophie, es gibt ein klares letztendlich auch Prämiensystem und die Leute wissen einfach, die Spieler wissen, wie sie dafür auch incentiviert werden. Es gibt andere Vereine, da gibt es auch die wildesten Geschichten in Relegation, wo dann nochmal der Präsident oder der Manager oder wer auch immer reinkommt und dann nochmal irgendwie ein Geldbündel auf den Tisch schmeißt. Ich glaube da nicht dran. Ganz im Ernst, der Moment zwischen, jetzt freue ich mich aber, dass ich nochmal was bekomme, zu, ich gehe dann irgendwie durch den Spielertunnel raus, ich mache mich warm, ich gehe wieder rein, ich gehe wieder raus. Und dann wird angepfiffen, dann kommt das Adrenalin, dass das die Spieler besser macht, dass die sich mehr anstrengen. Daran zweifle ich, wirklich. Und dann hast du sonst, wie gesagt, ein Mentalitätenproblem. Also das ist nicht St. Paulis Kultur, das so zu machen. Das heißt, also ich erst recht nicht, aber auch der Andreas werden, glaube ich, da nicht irgendwie drauf einwirken. Die Jungs wissen einfach, dass es bei uns einfach darum geht, einen fairen Wettbewerb zu sichern und dass wir uns auch für die Fans einfach anstrengen, diesen letzten Spieltag auch erfolgreich zu gestalten.
Wird er erfolgreich gestaltet? Was ist dein Tipp?
Ist immer total spannend, ne? Dieses Thema, und die Diskussion war natürlich noch spannender, als wenn ich wusste, ob der letzte Spieltag für uns nochmal ganz, ganz wichtig wird, was die Punkte betrifft. Was dann eigentlich passiert, wenn ein Verein, jetzt in dem Fall leider der VfL Bochum, wenn da so ein Verein kommt, für den es eigentlich um nichts mehr geht. Ne? Ist immer, manche sagen auch, naja, die sind dann plötzlich total gelöst und so weiter und so fort. ich glaube halt einfach, man sieht es in der ganzen Saison, das Beeindruckende ist, wir sind ja nie unter die Räder gekommen. Auch wenn wir mal zurücklagen, sind wir oft zurückgekommen. Wir haben es eigentlich immer total seriös, ein schöner Begriff eigentlich dafür, total seriös zu Ende gespielt. Und deswegen bin ich auch total sicher, dass wir das seriös zu Ende spielen und dass das der Vorteil ist für diesen letzten Spieltag. Und das wird jetzt nicht sofort, ich habe es ja vorhin skizziert, mit Heidenheim und Werder und so weiter, es wird jetzt keinen direkten Einfluss auf das TV-Geld in der nächsten Saison haben, so viel kann ich sagen. Aber jeder Tabellenplatz kann irgendwann im nächsten Jahr plötzlich dieses Zünglein an der Waage sein. Deswegen sage ich immer, jeder Platz ist irgendwann wichtig. Ne?
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.
Gut, ich würde sagen, auf unserem Platz wird abgepfiffen. Bei euch.
Kommt gleich die nächsten.
Was? Ist das so? Vielleicht werden wir hier zeitlich unter Druck gesetzt. In jedem Fall wünsche ich euch einen angenehmen Abpfiff auch am Wochenende, dass dann auch der Klassenerhalt zu 100% feststeht. Dir einen guten Anpfiff den Sommer. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch an dich, Freddy. Freddy ist ein bisschen weniger heute zum Reden gekommen, weil er ein paar stimmliche Probleme hatte. Also, dass er euch da nicht wundert. Aber in alter stimmlicher Pracht werden wir dich auch demnächst wieder hören. Eventuell kommende Woche oder übernächste Woche nochmal mit einer Folge. Und dann schauen wir mal, wie es über den Sommer weitergeht mit dem Milan Talk. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.